Entschuldigung, einen Chai Matte bitte. Danke. Ja, jetzt herzlich willkommen zu Chai Matte, Yoga-Philosophie im Café und wie Yoga so im Alltag geht. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören, Lernen und Auffrischen deines yogischen Lifestyles. Mein Gott, ist das herrlich heute, oder?
An Schön. Diesem Morgen.
Bist du glücklich, Christoph?
Ich bin glücklich, im Garten zu sitzen mit dir. Es ist wunderbar. Wunderbares Wetter.
Die Sonne scheint.
Die Sonne nicht. Scheint nicht, aber es ist sehr schön. Es ist so ein bisschen wie am Meer, muss ich sagen, auch die Luft.
Ja, ne? So salzig. Mhm.
So ein bisschen.
Ja, doch, muss ich auch sagen. Ich finde es so toll, dass es gerade so grün geworden ist.
Ja, es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Die Natur explodiert. Das ist echt der Hammer.
Ja. Man könnte fast sagen, es ist göttlich.
Es ist göttlich.
Ihr lieben Hörerinnen und Hörer, wir wünschen euch einen wunderbaren Tag. Schön, dass ihr dabei seid. Und heute ist wieder am Start der
Christoph. Christoph Mautz.
Zum zweiten Mal jetzt schon.
Yes, ja, vielen Dank für die Einladung. Wunderbar.
Ja, ich hoffe, es folgen noch ganz, ganz viele Male, dass wir gemeinsam auf der Hollywood-Schaukel hier im Garten des Cafés sitzen.
Genau. Ich weiß nicht, wie man das hört. Nee, hört man kaum dieses Knarzen, oder? Das
ich ist weiß okay. es nicht. Ja, Christoph, heute, also jetzt erstmal eine andere Frage. Glaubst du an Gott?
Gute Frage. Ja und irgendwie nein. Also ja, aber nicht an den christlichen Gott, obwohl ich selber Christ noch bin. Und ich muss sagen, ich bin da auch stolz drauf, irgendwie Christ zu sein, aber irgendwie aus anderen Gründen. Das Spirituelle ist für mich nicht so gebunden an Religion. Ja. Also auch das Göttliche oder das, was man als Gott bezeichnet, das ist für mich dann irgendwie doch jenseits von einer religiösen Zuwendung an Gott oder religiöse Definition von Gott ist für mich da nicht so relevant.
Ich finde irgendwie so, Religionen versuchen ja auch irgendwie, also schränken ja auch ein, finde ich, so eine Gottessicht oft.
Ja.
Ne, das versucht man dann irgendwie auch immer, keine Ahnung, den Gott oder die Gottheiten so oder so irgendwie darzustellen.
Ja.
Ne, und dann kommt der Geist dazu und malt sich das so und so aus. Oder es steht in irgendeinem Buch, ja, dass er so oder so ist.
Ja. Genau, wobei natürlich im Christentum, das, also jetzt beim Protestantismus wird an Gott geglaubt, aber das ist trotzdem sehr frei. Ne? Ich meine, ich habe bei der evangelischen Jugend gearbeitet und so. Und da ging es schon auch immer um Spiritualität. Das fand ich immer toll. Mhm. Was mich da aber daran, ja, ein bisschen, oder ich habe mich oft daran gestoßen, okay, da war ich halt auch in der Pubertät, da sieht man das nochmal anders, aber da habe ich mich ein bisschen daran gestoßen, wie die Kirche organisiert ist und so weiter. So, das war für mich mehr ein Hinderungsgrund. Aber ich glaube, das, was im Protestantismus als Gott wirklich bezeichnet wird, ist sehr frei. Also das würde ich als gar nicht so einschränkend empfinden. Aber viele andere Sachen sind dann dafür einschränkend. Einfach diese Institution Kirche und so weiter. Ne? Ich will das jetzt gar nicht schlecht machen. Aber es geht für mich, also das Göttliche geht für mich darüber hinaus. Das, was Menschen definieren und so. Also genau. Und das ist auch etwas, was sehr frei, was für mich per Definition frei sein muss. Das ist einfach von Freiheit gekennzeichnet, von absoluter Freiheit, ohne Definition. Ja.
Wir hatten ja in der letzten Stunde darüber gesprochen, so, es ging immer wieder um Ziele erreichen, also oder wie kann ich einen Zustand erreichen, wie kann ich ein Ziel manifestieren, wie komme ich zur Selbstverwirklichung und so weiter und so fort. Und da hatte Patanjali in seinem 23. Vers vom ersten Kapitel geschrieben, ja, ich komme zum Ziel oder ich habe Erfolg durch Hingabe an Ishvara. Und Ishvara bezeichnet er eben als göttliche Kraft oder eben auch als großes, vollendetes Selbst. Mhm. So, im nächsten Kapitel, im 24. schreibt er, Ishvara ist ein Purusha, ein Purusha besonderer Art, der unberührt ist von dem Kreislauf, der durch innere Triebe, triebhaftes Handeln, die Ergebnisse solchen Handelns und die Bindung an diese Ergebnisse geschlossen wird. Also unberührt letztendlich von den Dingen, die uns tagtäglich im Geist so begegnen. Triebe, Ereignisse, Erwartungen.
Ja, unberührt durch den Alltag, so würde ich das jetzt erstmal spontan irgendwie für mich übersetzen. Unberührt von alltäglichen Routinen, auch von deinen Gefühlen, die du hast, die ja auch nur vergänglich sind. Also irgendwie unberührt von allem, was letztendlich vergänglich ist. Na, wie ist der die Bezeichnung? Innere Triebe, triebhaftes Handeln.
Ja.
Genau, ja. Und das ist für mich eigentlich das, was im Alltag doch... Also der Alltag ist gekennzeichnet durch triebhaftes Handeln. Wir müssen funktionieren im Alltag. Wir handeln so und so nach Routine. Ich brauche den Kaffee zum Beispiel. Genau, wir trinken auch gerade Kaffee. Okay.
Ja, wir trinken heute keinen Chai.
Genau. Ja, vielleicht bestellen wir noch einen. So, ja, also diese ganzen Sachen. Und das ist aber ein schöner Gedanke, dass das eigentlich unberührt ist. Dadurch, es heißt ja auch, dass dann letztendlich der bewusste Versuch, sich dem hinzuwenden, also dadurch, dass ich jetzt ganz bewusst versuche, das und das zu tun, also zum Beispiel auch zu meditieren, natürlich ein Weg dahin sein kann, aber wenn das nur durch einen Trieb gekennzeichnet ist, diese Hinwendung, dann ist es auch gleichzeitig nicht mehr göttlich. Also erst wenn ich davon befreit bin, quasi, dann ist es göttlich. So verstehe ich das. Das ist natürlich jetzt sehr abstrakt. Ne?
Aber letztendlich ist es auch das, was ich damals in der Yogalehrerausbildung mitbekommen hatte, um Ishvara, um das große, vollendete Selbst zu erlangen, zu erreichen, um Erleuchtung oder Erkenntnis zu erlangen, brauche ich auch erstmal den Intellekt, brauche ich auch erstmal den Geist, um mich einer Sache zu widmen. So, und dann befreie ich mich aber mehr und mehr davon. Mhm. Ne? Mhm. Also, so, wenn ich Interesse habe, mehr und mehr mein höheres Selbst, Ishvara, zu entdecken, brauche ich Konzentration erstmal und Aufmerksamkeit, um mich diesem Thema zu widmen.
Ja. Genau, ja, ja. Und es ist ja auch von Hingabe die Rede. Und das ist für mich auch das entspricht dem, glaube ich, ne? Dass ich, je mehr ich mich hingebe einer Sache hier, jetzt in dem Fall das, was als göttlich bezeichnet wird oder Ishvara, indem ich mich dem hingebe, kann ich das mehr und mehr erreichen, sozusagen. Es ist halt die Frage, was heißt Hingabe, ne? Also für mich ist es auch so, dass das Bhakti-Yoga zum Beispiel ist für mich da in Verbindung, also ganz stark in Verbindung damit, was ja im Endeffekt heißt, dass ich durch bestimmte Rituale und durch bestimmte ritualisierte Tätigkeiten, die auch einen mehr oder minder festen Ablauf haben können, diese Zuwendung zum Göttlichen mehr und mehr erreichen kann.
Für euch da draußen, also Bhakti-Yoga ist tatsächlich ein eigener Yoga-Weg, ne? so kann man das bezeichnen und beinhaltet halt Hingabe im Sinne von, du singst Mantras, du singst Kirtans, du lädst sozusagen auch göttliche Energie ein, singst von Shiva, Krishna und irgendwelche Göttinnen und so weiter und so fort, singst über die Liebe. Genau. Bhakti, ne? Der Weg der Hingabe.
Der Weg der Hingabe.
Auch im Gebet.
Und das ist für mich damit ganz stark verbunden. Als du mir diesen Vers gezeigt hast zur kleinen Vorbereitung auf den heutigen Podcast, musste ich spontan an den Sufismus denken, den ich schon lange sehr interessant finde, der für mich ganz viel Verbindung hat zum Buddhismus auch, aber auch zum Shivaismus und so. Und im Sufismus, also den finde ich so toll, weil der relativ undogmatisch sein kann. So. Und es geht darum, wirklich durch bestimmte Tätigkeiten wie Singen, oder Tanzen. Ja, manche kennen ja die Sufi-Tänze, ja, die Derwische machen. Also, dass man wirklich durch diese Tätigkeiten diese Hingabe kultivieren kann und sich mehr und mehr auch befreien kann. Und da geht es ganz viel um Liebe. Und da geht es gar nicht um eine starke Definition von Gott als Person oder als Macht, sondern es geht darum, das zu spüren und da reinzugehen und diese sich frei zu machen vom Ego und von egoistischen Zielen und so weiter. Und das finde ich einfach seit jeher einen ganz tollen Gedanken, der einem im Alltag wirklich helfen kann, finde ich.
Ist ja auch so geil, also gerade beim Tanzen, wenn du dir jetzt Ecstatic Dance-Geschichten oder sowas anschaust, ich meine, das haben wir alle irgendwie schon auf eine Art mal erlebt.
Ja.
Wo wir am Abend in einem Club waren oder auf einem Festival und am besten auch ohne Drogen irgendwie unterwegs waren und einfach wirklich uns der Musik hingegeben. Also wir haben uns dieser Musik hingegeben und plötzlich wurden wir diese Musik.
Ja, ja.
Wir waren der Rhythmus.
Ja, voll.
Und da kam bei mir auch immer so dieses Gefühl, wow, jetzt bin ich wirklich in einer ganz, ganz tiefen Verbindung mit mir und mit der Welt. Also in dem Fall mit mir und mit dieser Musik.
Ja, ja, ja.
Und das ist für mich auch schon, das waren für mich schon auch heilige Momente.
Total.
Auch wirklich göttliche Momente, wo ich nicht in irgendwelchen Ego-Gedanken drin war, wie, oh, wie sieht es jetzt aus, wie ich tanze, ja. Oder auch beim Yoga, wie ist es jetzt so, wenn ich in der Vorwärtsbeuge bin, passt es jetzt, dass mein Rücken rund ist oder nicht? Ja? Auch da haben wir immer wieder Momente, wo wir wirklich auch eins werden mit dem, was wir gerade tun. Ne? Und das hat für mich schon auch ganz, ganz viel mit dem großen, vollendeten Selbst zu tun, dass ich wirklich durch diese Hingabe hindurchgegangen bin und plötzlich alles gut ist.
Mhm.
Es ist der pure Frieden.
Mhm.
Es ist das pure Licht. Mhm. Es ist ein unendlicher Moment letztendlich. Und das ist ja ein großes Ziel, was Patanjali so schön in seinem Yoga Sutra beschreibt. Durch deine Praxis beruhigst du den Geist. Und in dem Moment, wo du den Geist beruhigt hast und dadurch Reinigung erfahren hast, diese ganzen Trübungen, die da weg sind, bist du eins mit dir. Und du bist raus aus einem Mangel, raus aus einem, oh, da fehlt irgendwas, da müsste noch etwas sein, da könnte noch etwas sein, da sollte was sein. Finde ich total schön.
Mhm.
Im nächsten Vers, im 25. schreibt der Ishvara, also Gott, ist allumfassend und die Quelle allen Wissens.
Mhm.
Das heißt, aus dieser göttlichen Energie entsteht alles.
Mhm.
Alles, was wir sehen.
Mhm. Ja, ich meine, ich glaube, das ist wirklich eine Grundessenz von allen Religionen, die wir so kennen. Und das ist so schwer zu begreifen, aber wenn ich annehme, dass es einen Gott, dass es etwas Göttliches gibt, dann kann das im Endeffekt nur so sein, dass unser Wissen und alles, was wir über die Welt erfahren und wie wir die Welt wahrnehmen. Unser Bewusstsein, unser menschliches Bewusstsein hat dann seinen Ursprung darin. Das kann gar nicht anders sein. So, das kann man natürlich bestreiten und so weiter, aber es ist, ja, das, ich glaube, wenn man das so annimmt, dann kann es nicht anders sein. Und jetzt nochmal zu dem, was du gesagt hast zum Tanzen. Also ich glaube, dass wir wirklich als Wesen, also man spricht ja auch von Ekstase dann, ja, gerade bei solchen Zuständen, zum Beispiel im religiösen Ritual kann Ekstase herrschen, aber eben auch beim Techno. Also wenn ich auf einem Rave bin, kann ich Ekstase erfahren und es kann auch göttlich sein und das ist so toll, das ist nämlich frei von, also vielleicht zwei Sachen jetzt. Einmal sind wir ekstatische Wesen von Grund auf, wir haben das Bedürfnis nach außen zu gehen und uns mit etwas Höherem auch zu verbinden. Und diese Tätigkeiten, die sind einfach, also durch die wir zu Gott, zum Göttlichen kommen können, ja, diese Tätigkeiten sind immer Tätigkeiten, durch die wir aus uns herauswachsen und durch die wir uns befreien von unseren egoistischen Trieben und so weiter. Das ist mir gerade nur noch eingefallen dazu. Das wollte ich noch sagen. Ja.
Es gibt ja auch diesen Ausspruch, wenn du also es gibt ja auch diesen Ausspruch, dass du ein Instrument Gottes bist, sozusagen. Mhm. Also dass die göttliche Energie, das Licht, das reine Bewusstsein einfach dann auch durch dich hindurchfließen kann, wenn du dich losgelöst hast von den Trieben, von den hätte, sollte, wollte, könnte Geschichten, sondern wirklich auch in diesem Präsenzmodus bist und tatsächlich auch alles annimmst, was gerade ist oder geht. So, da macht das Universum eine Tür auf und du gehst halt einfach hindurch und sagst dich, nee, mache ich später, weil ich jetzt irgendwie was anderes zu tun habe. Ich muss irgendwie Kopien machen im Druckshop, in der Druckerei.
Ja, verstehe, genau. Ja, und da kommt für mich so diese Metapher der Vase rein. Mhm. Also, dass wir irgendwie auch wie eine, in solchen Momenten wie eine Vase sein können.
So ein Gefäß.
So ein Gefäß. Und je reiner dieses Gefäß ist, desto besser kann das Licht hindurchscheinen. Oder das Wasser hindurchfließen. Und ich glaube zum Beispiel die Sufis, um nochmal darauf zu kommen, die sehen das so, wenn sie dann eben in diesem ekstatischen Tanz sich befinden. Und je reiner sie sind in dem Moment, desto mehr kann diese göttliche Energie durch sie hindurchströmen. Und die sind dann wie ein Gefäß, bezeichnen sich, glaube ich, auch wirklich als ein Gefäß Gottes. So, und wo sie eben relativ eben frei von ihren eigenen Gedanken sind, von ihren eigenen Trieben und so weiter. Und auch frei von Dogmen. Das finde ich einen unglaublich tollen Gedanken, von dem wir ganz viel lernen können.
Finde ich total schön, weil ja Dogmen rein aus dem Ego-Geist entstanden sind und immer noch da sind.
Ja, und durch die Macht, das Bedürfnis nach Macht und so weiter. Ja, genau.
Im nächsten Vers schreibt Patanjali, wir sind beim Vers 26, wir machen heute Vers-Hopping. Ist dir das aufgefallen?
Das ist mir,
Ishvara ist jenes und dieses, endlos und ursprungslos, nicht durch Zeit bedingt und der Ursprung des Lichts. In Klammern wieder Wissen. Ich finde es schön. Das impliziert ja letztendlich auch, dass alles, was vergänglich ist, nicht göttlich ist. Mhm. Der Körper, wir sind gerade in der Vedanta angekommen, der Körper ist nicht göttlich. Deine Zellen sind auch nicht göttlich. Deine Gedanken nicht, deine Emotionen nicht. Deine Triebe nicht.
Ja, alles, was wirklich auch materiell ist. Also jegliche, ich glaube, ne, das ist doch damit auch angesprochen. Also dass jegliche Materie, so schön sie sein mag und so wertvoll sie sein mag, eben im Grunde nicht göttlich ist.
Weil es vergänglich ist.
Weil es vergänglich ist, genau.
Weil wenn Gott endlos und ursprungslos ist und auch nicht durch Zeit bedingt ist, sondern letztendlich unendlich zeitlos, unsterblich, der Körper stirbt. Die Häuser, die wir uns aufgebaut haben, sind irgendwann wieder weg.
Ja.
Die unsere Geschäfte, das Business, was wir aufgebaut haben, ist wieder weg.
Ja.
So, und das macht es ja jetzt auch nicht so leicht, das, was wir vom Intellekt nicht wirklich begreifen können.
Total.
Oder auch nicht so leicht, also wir können es erfahren, aber es lässt sich nicht wirklich in Worte fassen. Mhm. Das versuch mal, das Unbeschreibbare zu beschreiben. Es geht nicht wirklich.
Nee, es geht nicht, genau.
Aber es gibt diese Momente. Ja, es gibt doch diese Momente der Einheit.
Ja, genau.
Und auch der Zeitlosigkeit.
Ja, indem man das erfahren kann. Und das ist wahrscheinlich immer nur ein Abglanz oder so.
Auch das davon.
Ja. Aber es ist trotzdem, ne, wie du es vorhin meintest, beim Tanzen beispielsweise kann man das erfahren. Oder auch wenn ich jetzt ein Kunstwerk betrachte, was mir unglaublich gut gefällt, wo ich irgendwie drin versinken kann. Ich glaube, Kunst kann es eben auch schaffen, so etwas, ne? Dass man wirklich mit etwas anderem in Verbindung kommt. So. Oder also mit etwas Höherem, wenn ich jetzt ein Bild anschaue. Oder in einer Kirche beispielsweise bin. Also mir geht es persönlich so, wenn ich in bestimmten Kirchen mich aufhalte, dass ich da schon das Gefühl habe, ich bin jetzt mit etwas Höherem verbunden. Und das ist teilweise bedingt durch die Architektur und so weiter, aber trotzdem wieder jenseits davon. Ja? Weil das ist das, womit ich mich verbunden fühle, das geht eben nicht auf in der Architektur, in der Materie. Das ist was anderes, was ich spüre, was ich nicht begreifen kann.
Das ist vielleicht ein Trigger, der irgendwo eine Tür öffnet. Ich habe ein interessantes Beispiel, und zwar, was mir immer wieder auffällt, ist, also wenn ich Yogastunden besuche oder auch Yogastunden gebe, also vor allem, wenn ich Yogastunden besuche, dann ist es bei mir schon manchmal so, dass ich dann denke so, krass, sind jetzt schon 1,5 Stunden rum. So, und was ist passiert? Es ist ein Stückchen weit passiert, dass Raum und Zeit aufgelöst wurde.
Genau.
Und du nicht alle 5 Minuten auf die Uhr geguckt hast und gedacht hast, oh, ich muss das noch machen oder wie lange dauert es jetzt noch oder so, sondern du warst wirklich in einem, du warst zeitlos in dem Moment.
Absolut.
Und das ist beim Tanzen auch so.
Ja.
Wenn du hast einen Beat oder du hast einen Sonnengruß in einem bestimmten Rhythmus.
Ja.
Du wirst eins mit dem Rhythmus so. Und dann plötzlich hast du eine halbe Stunde Sonnengruß praktiziert und dachtest vielleicht, es waren, keine Ahnung, 5 Minuten oder so.
Ja, genau. Oder wie dieses bekannte Flow-Gefühl beim Laufen.
Mhm.
Ja, wenn man länger joggt oder auch meinetwegen Marathon. Also ich selber mache keinen Marathon, aber ich laufe gern. Und du ja auch. Und ab und zu kommt man in dieses Flow-Gefühl, von dem man manche da reden, rein. Und da ist plötzlich auch Zeit und Raum ein bisschen aufgelöst, muss ich sagen. Also da erreicht man auch eine Art von Ekstase. Und es ist genauso beim Tanzen. Ne? Das kennen ja manche von euch Zuhörern, Zuhörerinnen, dass man am Nächte durchtanzen kann und plötzlich total wach ist. Und eben auch eben bestenfalls ohne Hilfsmittel, ohne Drogen, ohne Alkohol oder ohne irgendwelche Aufputschmittel. Und dass man einfach durch die Musik wirklich wach ist und tanzt und plötzlich die Zeit vergisst. Und das ist eigentlich genau dieses Gefühl, was du eben auch beschrieben hast, glaube ich.
Ich habe noch eine Anmerkung zu machen, und zwar nochmal auf dieses Gefäß. Wir haben ja gesagt, okay, Körper ist anscheinend nicht göttlich, weil er stirbt, ist er nicht zeitlos. Das heißt, er ist nicht zeitlos, der Körper.
Ja.
So, aber du hast ja dieses Gefäß genannt, und letztendlich gibt es ja diese Shiva und Shakti-Komponente. Also Shiva ist auch so alles Sichtbare. Shakti ist die Energie, also so die göttliche Energie. Das heißt, du hast ein Gefäß, dein Körper, und du flutest deinen Körper, oder dein Körper ist geflutet mit Energie, mit göttlicher Energie. So, der Körper vergeht, aber die Energie bleibt. So, und jetzt gilt es ja da, oder jetzt könnte es interessant sein, wie wir auch im Yoga das irgendwie da auf dem Weg sind halt, so uns auch die göttliche Energie zu spüren, das zumindest schon mal vorzustellen, man wäre geflutet von göttlicher Kraft. Und ich glaube, das ist ja auch so dieser sehr abstrakte Begriff Gott. Das ist ja für mich also eine wahnsinnige Abstraktion. Ist ja vor allem, also kann ich mir vorstellen, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer ein Thema.
Ja.
So, wie soll ich mich denn dem annähern?
Ja.
Naja, versuchst du doch einfach mal vorzustellen.
Total. Ich muss da wirklich gerade denken an das, was ein Religionslehrer, den ich sehr gut fand, zu uns gesagt hat. Ich glaube, das war 5. oder 6. Klasse. Und da ging es, und der war echt cool, weil der auch im Judentum sich auskannte und so verschiedene andere Religionen, nicht so dogmatisch war. Der hat zu uns gesagt, das Göttliche ist eigentlich nach dem Christentum in jedem Stein, den ich sehe, ist Gott. In jeder Pflanze, in allem kann ich Gott erfahren. Und das ist so ein schöner Gedanke. Also das kommt mir gerade einfach als Assoziation dazu. Und das meint nämlich, dass das relativ unabhängig ist von einer Kirche, ja? Also der Gedanke, dass ich brauche unbedingt eine Kirche, die so und so aufgebaut ist, die diese und jene Architektur hat, wo diese und jene Rituale herrschen, um das Göttliche dann zu erfahren. Nein, ich kann es überall.
Geh in die Natur.
Genau, geh in die Natur. Und ich kann es eben wirklich in alltäglichen Situationen erfahren.
Ja.
Irgendwie.
Ja.
So. Ne? wo wir dann wieder beim Buddhismus auch sind, der das ja so kultiviert, so diesen, das Alltägliche, ne? Also der Zen-Buddhist, der, was ich denke, den Garten, der halt die ganze Zeit im Garten ist und versucht dadurch irgendwie auch Ekstase zu erlangen, ja. Vielleicht der falsche Begriff gerade, aber so in der Art, genau.
Ja, ja, weil du sagst, so im Alltag, in der Yoga-Praxis, finde ich es halt immer, ist der Schlüssel das Spüren des Körpers.
Das Spüren des Körpers, ja. Und, das, und dabei eben aus sich herausgehen auch. Ne? Herausgehen, also aus sich herausgehen.
Also können, den Körper hinter sich lassen.
Den Körper Fall, hinter also. Sich lassen und da, dafür muss ich ihn irgendwie spüren.
Ja, genau.
Sozusagen, genau. Und da bin ich auch Gefäß in dem Moment.
Ja, genau, richtig. Ja? Genau, also und da finde ich es toll, ich hatte das schon in, in irgendeiner letzten Episode angesprochen, so du hast dieses Objektbewusstsein, das heißt, du spürst die Kleidung auf deiner Haut, du nimmst deine Haut selbst wahr und du hast das Raumbewusstsein und das Raumbewusstsein ist gleichzusetzen mit dem göttlichen Bewusstsein letztendlich, also mit Gott, mit Ishvara, mit dem reinen Bewusstsein, mit dem Universum, mit dem Licht, wie du es auch immer nennen magst. Ich glaube, es ist gar nicht so schwer. Ich glaube, es ist relativ einfach. Und wir saßen ja gestern schon am Feuer.
Ja.
Und es war so schön und irgendwie sind wir so darauf gekommen, es kommt auf die Worte drauf an, die für dich passen. Für den einen ist es Gott, für den anderen ist es Licht, für den anderen ist es Universal Power, whatever. Was alles durchströmt.
Genau.
Finde ich toll.
Ja,
finde ich auch. Ihr Lieben zu Hause, habt ihr Bock, einfach mal durch die Welt zu gehen und mal euch vorzustellen, dass alles durchströmt ist.
Ja, von Energie.
Ja.
Genau. Und es ist auch wirklich, also jetzt gerade im Frühling kann man das ja wunderbar erfahren.
Oh, voll.
ich meine, diese ganzen Düfte und so weiter und irgendwie diese so unterschiedlichen Grüntöne. Ein Tipp von mir vielleicht einfach, versucht euch berühren zu lassen von einem einzelnen Blatt, von einem Baum, nicht unbedingt von dem gesamten Wald, aber eine Pflanze, die euch gefällt, darauf zu achten. Ja? Was strömt es aus, euch dem hinzuwenden, auch ohne groß drüber nachzudenken und sich einfach damit zu befassen.
Wunderschön.
Ja, genau. Und das finde ich zum Beispiel für mich halt so. Also deswegen liebe ich die Natur oder zum Beispiel auch das, ich bin so gerne im Garten und so weiter, befasse mich auch mit Natur, weil mir das so, ich fühle mich da so befreit dann, wenn ich das tue. Und da kann man das nämlich genauso erfahren, auch wirklich im Kleinen. Ja? Oder ein Vogel, den ich beobachte. So ganz kleine Dinge, wo ich wirklich, glaube ich, schon, ja, vielleicht nur ein Abglanz vom Göttlichen, aber ich kann etwas davon erfahren. Ja,
genau. Ihr Lieben, wir freuen uns über Feedback. Wirklich. Und auch schon mal hier nochmal ein ganz großes Danke an die Mails, die kommen oder auch WhatsApps. Neulich hatte ich eine schöne Voicemail bekommen und es ist so toll. Also ich finde es wirklich ganz, ganz wunderbar. Macht es gerne weiter, gebt uns super, super gerne Feedback. Wir wünschen euch ganz von Herzen eine ganz tolle Woche. Genießt die Zeit. Christoph, vielen Dank für das tolle Gespräch.
Ja, gerne. Ich freue mich auf weitere Gespräche. Genau, und ich hoffe, dass wir jetzt einfach euch allen ein bisschen Inspiration mitgeben konnten. Und ja, bis bald, sage ich.
Lasst euch gut gehen. Ciao, ciao.
Das war Chai Matte. Yoga-Philosophie im Café und wie Yoga so im Alltag geht. Ich hoffe, du konntest einigen Input mitnehmen und hattest eine entspannte Zeit. Weitere Informationen zu unseren Kursen und Workshops und zu unserem Online-Angebot findest du unter www.friedrich31.yoga. Hinterlass uns gerne eine Nachricht. Wir freuen uns sehr über Feedback. Bis bald!